ARD.
Hallo, ich bin Beate Rüsopp und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Libanon steigt die Zahl der Toten und Verletzten nach der neuen Explosionsserie. Israel schweigt zu den Attacken auf die Hisbollah-Kämpfer. Trotzdem denken viele sofort an den Mossad und fragen, ob der Geheimdienst hinter den Angriffen steckt. Videos und Fotos, die Hinrichtungen von Soldaten zeigen sollen, sorgen für Unruhe in der Ukraine. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 19. September um 7 Uhr. Die Redaktion heute früh hat Constanze Semidey. Libanon korrigiert die Zahl der Toten und Verletzten nach der zweiten Explosionsserie nach oben. Mindestens 20 Menschen sind nach offiziellen Angaben durch explodierende Kommunikationsgeräte getötet und etwa 450 verletzt worden. Die Attacke traf wie schon bei der ersten Welle vor allem Kämpfer der Hisbollah-Miliz. Anna Usius berichtet aus Kairo.
Ein Krankenwagen braust durch die Straßen von Beirut. Kurz nach der zweiten Explosionswelle. Wieder Explosionen, wieder vor allem im Hisbollah-Gebiet im Süden Beiruts und im Süden des Libanon. Diesmal sind es Walkie-Talkies. Der Libanon steht unter Schock. Mit einem rein militärischen Angriff habe das nichts mehr zu tun, sagt Passant Omar. Ob wir über die Pager oder über die Walkie-Talkies sprechen, beide werden auch von zivilen Einrichtungen genutzt, für Logistik oder Servicezwecke. Das alles hier wirft moralische und humanitäre Fragen auf. Unter den Toten und Verletzten offenbar auch mehrere Zivilisten, Kinder, die ihrem Vater den piepsenden Pager bringen wollten, Ärzte, die das Gerät für ihre Arbeit nutzten. So wie der Cousin von Ahmed, ein Arzt, der jetzt mit schwersten Verbrennungen im Gesicht und abgerissenen Fingern in einem Krankenhaus in der Innenstadt von Beirut liegt. Ahmed und andere Männer stehen vor dem Krankenhaus und schimpfen auf den für sie Schuldigen. Israel. Israel hat das gemacht. Aber warum, wenn sie doch angeblich Frieden wollen? Zahlreiche Hisbollah-Anhänger und ihre Familien haben sich vor dem Krankenhaus versammelt. Bärtige Männer mit roten, verweinten Augen. Die Fassungslosigkeit steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Sollen sie doch an der Front kämpfen, aber nicht so, ruft ein weinender Mann auf einem Motorroller wütend. Sein Vater und sein Bruder liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Und sein Kumpel deutet auf sein Handy. Ich habe jetzt Angst vor meinem Telefon. Auch Ali, ein Hisbollah-Kämpfer aus dem Süden Beiruts, den wir zufällig vor dem Krankenhaus wieder treffen, ist der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Die Explosionen der Pager hat er direkt erlebt. Ich hörte einen Tack, Tack, Tack. Am Anfang dachte ich, es sind Schüsse. Dann sah ich die Explosionen und die Verletzungen. So was Schlimmes habe ich selbst im Krieg noch nicht gesehen. Die Angriffe, die Explosionen haben nicht nur die Hisbollah-Anhänger, sondern die meisten Libanesinnen und Libanesen bis ins Mark erschüttert. Die Hisbollah wirkt geschwächt und gedemütigt, aber die Solidarität der Menschen mit der Miliz scheint ungebrochen. Wir haben keine Angst, so Passantin Ayan. Wir unterstützen den Widerstand. Nichts wird uns erschüttern, selbst wenn ihr uns und unsere Kinder in die Luft sprengt. Ein Wort fällt vor dem Krankenhaus in Beirut immer wieder. Rache. Wie die aussehen wird, ist unklar. Heute wird sich Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in einer Rede äußern. Aber für Kämpfer Ali steht die Sache schon fest.
Game not over.
Das grausame Spiel ist noch nicht vorbei.
Ein Bericht von Anna Usius. Israel gilt im Libanon als Drahtzieher der Attacken und bei einer solch spektakulären Aktion fällt natürlich sofort der Name Mossad, Israels legendärer Geheimdienst. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, hat sich daher genauer mit dem Mossad befasst und ein paar Informationen zusammengetragen.
Er gilt als einer der besten Auslandsgeheimdienste der Welt und schon seit Jahrzehnten ist die Mission des Mossad, Angriffe auf den Staat Israel möglichst vorzeitig und außerhalb der Landesgrenzen zu vereiteln. Doch immer wieder hatte der Mossad auch einen anderen Auftrag, nämlich im Nachhinein Terror mit Gegenterror zu vergelten. Dazu gehört die gezielte Tötung von Beteiligten am Anschlag auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen in München, sagt Aaron Klein, Autor eines Buchs über den Mossad. Drei Wochen nach München wurde in Rom der erste Verantwortliche liquidiert. In der Folge wurden noch Dutzende getötet. Das Ziel war es, Anschläge auf Israel zu verhindern. Es wurden Leute liquidiert, die die Absicht hatten, Flugzeuge zu entführen oder Israelis zu ermorden. Dieses Vorgehen hat den Mossad bekannt gemacht und seinen Mythos begründet. Und auch nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober gab Israels Premier Benjamin Netanyahu die Losung aus. Ich habe den Mossad beauftragt, gegen die Hamas-Anführer, wer und wo immer sie sind, vorzugehen. Ob die gezielte Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh mitten in der iranischen Hauptstadt Teheran vor kurzem auf das Konto des Mossad geht, ist nicht bewiesen. Und auch bei den Explosionen von tausenden Kommunikationsgeräten der Hisbollah, jetzt im Libanon und in Syrien, mit vielen Verletzten und Toten, steht eine Beteiligung des Mossad nicht fest, beides aber gilt als wahrscheinlich. Schon 1949, also kurz nach der Staatsgründung Israels, wurde der Auslandsgeheimdienst gegründet. Spätestens 1960 wurde er zum Mythos, als seine Agenten in Argentinien Adolf Eichmann entführten. In Jerusalem wurde dem früheren SS-Mann als einem der Organisatoren des Holocaust der Prozess gemacht. Dort wurde Eichmann zum Tode verurteilt und 1962 hingerichtet. Bis heute wird das Vorgehen des Mossad mal gefürchtet, mal bewundert, genau wie der besondere Geist der Organisation. So beschrieb ihn Meir Dagan, ein ehemaliger Chef des Mossad. Es ist eine einzigartige und herausragende Gemeinschaft von Frauen und Männern, die mit Originalität und Mut operieren, angetrieben von einem Geist der Hingabe. Sie arbeiten Tag und Nacht, ohne zu erwarten, dafür geehrt zu werden. Sie werden als Gruppe nicht unterstützt und sie haben keine Flugzeuge und bewaffnete Truppen als Verstärkung. In den meisten Fällen gibt es keine Möglichkeit, sie zu retten. Sie operieren mit einem scharfen Geist im Verborgenen und mit Mut als ihrem einzigen Schutz. Gefangene macht Israels Auslandsgeheimdienst in der Regel keine. Hunderte gezielte Tötungen sollen auf das Konto des Mossad gehen. Dazu kommen viele Sabotageakte, zum Beispiel gegen das Atomprogramm des Iran. Doch längst nicht alles ist dem Mossad gelungen. Immer wieder wurden seine Agenten auf geradezu peinliche Art enttarnt. Auch 1997 ging ein Tötungsversuch gewaltig schief. Agenten des Mossad wollten in der jordanischen Hauptstadt Amman den politischen Chef der Hamas, Khalid Mashal, vergiften und wurden dabei gefasst. Um sie freizubekommen, musste Israel nicht nur ein Gegengift zur Verfügung stellen, sondern auch den geistigen Führer der Hamas, Scheich Ahmed Yassin, aus dem Gefängnis entlassen. Mashal blieb dann noch 20 weitere Jahre Chef der Terrororganisation.
Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Soweit unser Blick in den Nahen Osten. Schauen wir auf die Ukraine. Auch da wollen wir uns heute im Podcast mal genauer auf ein eher hintergründiges Thema konzentrieren. Im Land und vor allem an der Front kursieren immer wieder Videos und Fotos, die Hinrichtungen ukrainischer Soldaten zeigen sollen. Das Ziel solcher Aufnahmen: Angst machen und die Truppen demoralisieren. Woher sie stammen, ist nicht immer klar. Sie können aus russischen Quellen stammen oder aus Aufnahmen ukrainischer Drohnen. Die Ukraine vermutet, dass auch russische Soldaten damit eingeschüchtert werden und Angst vor Rache bekommen sollen. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
Aufnahme läuft, sagt jemand auf Russisch. Ein maskierter Mann in russischer Uniform stellt sich auf. Er richtet sein Gewehr auf einen jungen ukrainischen Soldaten. Dieser liegt mit verbundenem Oberschenkel auf einem Waldboden. Hast du noch letzte Worte? Fragt der Maskierte. Willst du beten vor dem Tod? Der junge Mann schaut und schweigt. Dann feuert der maskierte Soldat mehrere Schüsse auf den unbewaffneten Ukrainer ab. Er wirkt dabei vollkommen ruhig. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion tauchen immer wieder Fotos und Videos auf, die Hinrichtungen ukrainischer Soldaten durch russische Invasoren zeigen sollen. Sie können aus russischen Quellen stammen oder aus Aufnahmen ukrainischer Drohnen, sagt Petro Jatsenko, Sprecher des sogenannten Koordinierungsstabs in Kiew. Dieser besteht unter anderem aus Vertretern von Armee und Geheimdienst sowie Verteidigungsministerium und ist für ukrainische Kriegsgefangene und Zivilisten in russischer Hand zuständig. Die Fälle, die von unseren Drohnen gefilmt wurden, zeigen ukrainische Soldaten, die sich gerade ergeben haben. Und sie haben keine Waffen. Die Exekutionen finden meist sofort statt, auf dem Feld oder im Wald, bevor diese Leute von den Russen gefangen genommen werden. Das Video, das die Tötung des ukrainischen Soldaten zeigen soll, stamme aus geschlossenen russischen Telegram-Kanälen, die man systematisch beobachte. 32 Soldaten an 12 Orten. So viele Hinrichtungen registrierte die UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine alleine zwischen Dezember 2023 und Februar 2024. Wir wissen jetzt auch, dass die Zahl solcher Hinrichtungen zugenommen hat, was bedeutet, dass es sich um eine bestimmte staatliche Politik handelt und nicht um die Initiative einfacher Soldaten. Der Koordinierungsstab in Kiew ist eine wichtige Anlaufstelle für Angehörige von Zivilisten und Soldaten in russischer Hand. Auf der Straßenseite gegenüber haben sich Frauen versammelt. Wann werden die Azov-Leute ausgetauscht? Steht auf selbstgemachten Pappschildern. Margarita Manschos, Verlobter, kämpfte nach dem russischen Angriff auf Mariupol im Azov-Stahlwerk. Wir sind jeden Tag hier vor dem Koordinierungsstab, um die Gesellschaft daran zu erinnern. Und zwar nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Mitarbeiter hier. Das Video der mutmaßlichen Hinrichtung des unbewaffneten ukrainischen Soldaten hat auch sie alarmiert. Dass mehr Gefangene hingerichtet werden, ist ja bezeichnend, denn das ist in Russland bereits zu einer Art Norm geworden. Mit der Tötung unbewaffneter Soldaten wolle Moskau in der Ukraine Angst verbreiten, sagt Petro Jatsenko vom Koordinierungsstab. Sie seien aber auch ein Signal an die russischen Soldaten, sich nicht zu ergeben, da sie dann angeblich auch hingerichtet würden. Täter der Exekutionen seien meist einfache russische Soldaten und Kommandeure. Jetzt unter den gegenwärtigen Bedingungen des sogenannten transparenten Kriegs haben wir ein Bild vom Schlachtfeld. Es gibt abgefangene Gespräche, Fotos und Videos. Und wenn diese Menschen nicht während des Kriegs in der Ukraine sterben, dann werden sie gefunden und angeklagt werden. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets musste unterdessen die mutmaßliche Hinrichtung eines weiteren Soldaten kommentieren. Ein Foto zeigt einen toten jungen Mann in blutdurchtränkter ukrainischer Uniform, offenbar nahe Pokrovsk im Gebiet Donetsk. Er liegt auf dem Rücken und aus seinem Körper ragt ein großes, langes Schwert mit der Inschrift für Kursk.
Ein Bericht von Andrea Bär. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.